Hallo und willkommen zu eurem Next Set, eure Quelle für Sport- und Ernährungstipps mit Itai und Leroy.
Und heute kommt Podcast zur Ernährung Teil 2, Diäten, Verdauung und Darmgesundheit. Was hat es damit auf sich? Bleibt dran und hört es selbst.
Ja, was sagst du, Itai, wie wollen wir heute das Ganze angehen?
Ja, genau. Also ja, letzte Woche haben wir grob über die Makronährstoffe, was sie sind, wie sie aufgebaut sind und mehr oder weniger, wie sie in unser Körper dann zu Energie umgewandelt werden. Und heute, wie du sagtest, würden wir ein bisschen über die deren Verdauung, einfache Diäten und Darmflora reden, wie sie das alles auch individuell verstalten und auch probieren können. Ne? Also wir fangen eigentlich ganz normal ein bei der Verdauung. Ne? Also die aufgenommene Nahrung, beispielsweise jetzt nur die Kohlenhydrate, werden mit Ausnahme der Ballaststoffe und die resistenten Stärke durch verschiedene Enzyme des Magen-Darm-Trakts bis auf die Stufe von Monosacchariden abgebaut, ne? Also die einzelnen Moleküle. Diese Monosacchariden werden dann aktiv, also mit Hilfe von bestimmten Transporter vom Darmlumen durch die Darmzellen ins Blut transportiert, ne? Das Ähnliches passiert eigentlich auch mit Proteinen und Fetten. Also wenn möglich, werden diese durch spezifische Enzyme zerlegt und im Darm resorbiert, ne? Aber eine Sache ist für jeder zu sehen eigentlich, ist, dass wir anders aufgebaut sind. Ne? Also ich bin 1,73 Meter, du bist, keine Ahnung, was, 1,80?
So? 1,76.
Okay, genau. Und die Hautfarbe, die Größe, Augenfarbe, alles wird durch spezifische Gene kodiert, ne? Und genau, daraus kann man schließen, dass auch, wie wir bestimmte Nahrungsmittel verdauen, auch genetisch bedingt sein könnten. Also bestimmt hast du irgendwelche Nahrungsmittel, genau, Sachen, die du einfach weniger gut verdaust. Halt nicht so unbedingt Unverträglichkeit oder Allergien oder so. Ja. Kann sein, dass du einfach besser das eine oder andere essen kannst als das andere, ne? Mhm. Genau. Und es gibt zum Beispiel sogar Studien, die zeigen, dass Personen mit mehr Kopien von bestimmten Genen, zum Beispiel ein Amylase, was der Gen für Amylase im Speichel kodiert, also Amylase baut die langkettigen Kohlenhydrate in den Mund schon ab.
Genau, das ist dieses Prinzip, ich würde ein Vollkornbrot so lange im Mund zerkauen, bis es langsam anfängt, süßlich zu
genau,
schmecken.
Genau, ne? Das ist die Arbeit von Amylase, ne? Und die Leute, die einfach mehr von sechsmal von dieser Gen haben, also das Gen ist heißt AMY1, sie haben im Schnitt einfach eine niedrige BMI. Das bedeutet, für den ist es einfach einfacher, Kohlenhydrate zu essen. Also man kennt bestimmt diese Leute, die einfach die ganze Zeit Süßigkeit fressen, passiert nichts. Und dann gibt es Leute wie ich, die nur einen Kuchen riechen und werden schon dick, ne?
Absolut, ja, absolut.
Genau. Und eine andere Studie hat zum Beispiel gezeigt, dass verschiedene Personen unterschiedlicher Blutglukosewerte, wie wir letzte Mal schon besprochen haben, nach dem Verzehr von gleichen Mahlzeiten haben. Also das heißt, ich könnte Mahlzeit A essen, du isst das gleiche und in jeder von uns ist eine andere Blutglukosekurve zu sehen. Das heißt, also andere fühlt sich ein bisschen besser, energievoller und der andere fühlt sich schlapp und schwer. Ne?
Also du meinst diese Unterschiede im Insulinpeak sozusagen.
Genau, genau. Und dadurch könnte man auch so sehen, dass also jeder ein bisschen anders essen soll. Ne? Also diese Erkenntnisse, zum Beispiel zusammen mit noch einer Studie aus also 2005 war es, glaube ich, die Effekte verschiedener Modediäten verglichen hat. Also was damals, glaube ich, war der Atkins, also Low
genau,
Carb.
Extrem Low, also oder Zero Carb
genau.
Und wirklich extrem ketogen, also nur von Fleisch und Fetten.
Genau, und da es hatten auch andere Diäten noch dazu verglichen und es hat gesehen, dass verschiedene Leute gleiche Ergebnisse hatten für andere Diäten. Also für das eine hat das eine funktioniert, für das andere das andere, ne? Und das zeigt uns, dass es sowas nicht geben könnte wie eine Lösung fürs Abnehmen, was verkauft wird, oder eine Diät für alle, ne? So jeder, der versucht zu verkaufen, dass nur seine Diät halt das Richtige ist.
Für alle funktioniert das
universelle Tool. Genau, es kann gut sein, dass wir ganz viele Klienten haben, wo bei denen es gut geklappt hat und die anderen nicht, aber das bedeutet nicht, dass das dass es für alle funktionieren soll und dass, wenn eine Diät für einen nicht klappt, sollte man auch nicht so irgendwie demütigend sein, also es halt einfach so schlecht fühlt, ich kann es nicht, ich werde immer fett, ich werde immer unmuskulös sein. Einfach gucken, dass das noch weiter ein bisschen probieren, ein bisschen Experimentelles haben, ne? Genau so.
Könnte man quasi sagen, dass daher so ein bisschen oberflächlich diese Begrifflichkeit des Softgainers, des Hardgainers
herkommt. Genau, ja. Ektomorph, diese Sachen kennt man, ne?
Aber im Prinzip eine sehr oberflächliche Sichtweise des Ganzen ist. Also meine Erfahrung, also zurück so 15, 16, als ich angefangen habe mit Kraftsport und mich damit zu belesen, war es immer so, du hattest wirklich diese zwei Begrifflichkeiten, also wie so ein polares System, wo du sagst, okay, entweder du bist ein Softgainer oder du bist ein Hardgainer. Also ein Hardgainer im Prinzip, der kann essen, der wird nicht zunehmen, der wird keine Muskeln aufbauen, der hat halt schlecht. Und der Softgainer, wie du schon gesagt hast, der muss nur vom Weiten irgendwie die Lakritzstange riechen und nimmt schon zu.
Genau.
Ja. Aber im Endeffekt ist es ja dieses, man muss da wirklich individuell gucken, man muss differenziert gucken, okay, wie gut verstoffwechselt der eine Kohlenhydrate, wie gut verstoffwechselt der andere wieder Proteine.
Ja.
Da kann ich nämlich auch sagen, viele, viele kommen zu mir, die dann halt immer so sagen, okay, oder schon von sich aus sagen, oh, ich bin Hardgainer.
Ja.
So. Wo man dann gucken muss, okay, warum? Also dann fragt man natürlich nach, was isst du so? Und dann sagen sie mal, na, ich esse mal das und das und das. Und dann hörst du schon, dass im Prinzip 90% der Ernährung oder der Nahrung, die sie zu sich nehmen, eigentlich nur Kohlenhydrate sind.
Ja,
und man vermisst komplett die Proteine. Und da wäre es vielleicht zum Beispiel...
Oder sogar die Fette. Ne?
Oder sogar noch die Fette, ganz genau. Dass es halt wirklich eine sehr einseitige Ernährung ist. Und da man einfach im Prinzip schon mal die erste Stellschraube anziehen könnte, indem man sagt, hey, versuch doch mal zu jeder Mahlzeit, die du isst, die so kohlenhydratreich ist, auch proteinreich zu essen. Koppel das mal aneinander.
Ja.
Und das funktioniert bei den meisten schon extrem gut. Zumindest bei diesen Leuten, die halt Kohlenhydrate extrem gut verstoffwechseln.
Genau. Ja, und das muss man auch so ein bisschen aufpassen, weil wenn man seine Diät bewusst umstellt, es passiert immer so eine Änderung. Ne? Unser Körper befindet sich in so einer Art Homöostase von unserer allgemeinen Diät. Ne? Und wenn wir jetzt so eine Umstellung unserer Diät machen, dann passiert irgendwelche Änderungen, ne? Also das nennt sich eigentlich die Eingewöhnungsphase, ne?
Hm.
Und am Anfang passiert ganz vieles, aber wenn diese Diät nicht genau richtig zu mir passt, dann könnte nach dieser Eingewöhnungsphase eine Stagnierung kommen oder sogar so ein Rückkehr, ne? Also man könnte wirklich dazu kommen, dass man einfach ja die Erfolge sogar rückgängig macht, weil wenn diese Diät halt nicht zu mir passt, es geht mir dabei schlecht, weil ich nicht das richtige Diät für mich habe. Ich fühle mich auch geistig und körperlich nicht gut und dann sogar kommt auch die negative Erfolge, und was einfach man komplett fertig machen kann. Und dann gibt man komplett auf und sagt, nee, das ist für mich nicht, ich höre auf mit Sport, ich höre auf mit Diäten, ist nichts für mich. Ne?
Genau, wir hatten letztes Mal beim letzten Ernährungsgespräch hatten wir ja darüber gesprochen, genau, Diätform zum Beispiel Ketose. Das ist, finde ich, immer so ein ganz schönes Beispiel, was man da ranziehen kann, weil genau das fällt vielen Leuten schwer, oder es ist einfach unendlich schwer, weil halt es ist diese Umstellung in die ketogene Ernährung mit der Ketose ist immer dieses, ich fühle mich schlapp, ich fühle mich energielos, Kopfschmerzen, ich fühle mich so foggy im Kopf und so, und das ist immer der Grund, so das dauert so je nachdem 3 bis 4 Tage und dann geht das schlagartig weg, aber diese 3 bis 4 Tage erstmal durchzuhalten, fällt den meisten Leuten schon unendlich schwer.
Genau, also man muss wirklich, muss ein bisschen ein kleines Durchhaltenvermögen haben und man versucht einfach ein bisschen auf das Körper hören, ne? Also man sagt auch immer beim Trainieren, also allgemein, also man hört auch ganz viele dieser Motivationssprecher, also keine Pause und muss immer so hart gehen. Man muss auch aber ein bisschen auf unser Körper und hören und sehen, okay, passt das überhaupt für mich? Ist das jetzt eine gute Entscheidung, die ich gerade getroffen habe, diese bestimmte Diät jetzt zu führen? Ne? Also es ist super schwer. Also es ist auch klar, dass wenn man zunehmen möchte, dann muss man mehr Kalorien essen.
Mhm.
Und wenn man abnehmen möchte, muss man weniger Kalorien essen. Es gibt sogar eine Person hat ein Experiment durchgeführt. Er hat sich kalorienarm ernährt, aber aus Junkfood, also McDonald's und so ein Quatsch. Ne?
Mhm.
Er ist nach diesen 12 Wochen, hat er wirklich tatsächlich abgenommen. Ne?
Ja.
Aber es ging ihm einfach schlecht dabei. Ne? Er war die ganze Zeit hatte Sugar Crashes, hat diese Heißhunger.
Ja.
Es ging einfach nicht gut. Und ich finde auch bei mir, wenn ich zum Beispiel versuche, neue Diäten zu machen, es könnte einfach dazu kommen, dass es mir einfach dabei nicht gut geht. Ich habe mal probiert, intermittiertes Fasten zu machen auf längere Pausen. Also ich glaube, es war 20:4. So, okay. 20 Stunden ohne Essen und 4 Stunden Essen.
Das ist schon hart. Das ist schon verdammt hart.
Und ich hatte das Gefühl, dass wenn Andy, also ich habe die letzten 6 Stunden war die ganze Zeit nur auf die Uhr gucken, wann kommt das Essen.
Ja, ja,
und
ja.
Als ich gegessen habe, einfach so schlecht und schnell gegessen, dass es mir danach einfach nicht gut ging. Ne? Also, so eine Diät ist einfach vielleicht für eine Person wie von meinem Aufbau nicht geeignet. Aber ich kenne Leute, habe auch Podcasts von anderen gehört, die das feiern und sie machen sogar eineinhalb Tage Pause mit Essen und dann erstmal so diese so 36,8 oder sowas machen sie. Was und sie schwören dabei. Die sagen, bei mir klappt es super. Ich kann das und ich finde mich klarer im Kopf und mir geht's gut dabei. Ich kann es persönlich nicht. Also wie gesagt, diese Experimentelles, wenn man neue Sachen ausprobiert, einfach so ein bisschen nicht nur sagen, dass es funktioniert, weil der eine oder andere das gesagt hat, dass es gut ist. Ne?
Es ist vielleicht halt auch eine Frage des Alltags. Wo befinde ich mich? Wenn jetzt jemand sowieso einen stressigen Alltag hat, wo, ich sag mal, das Essen prinzipiell immer zu kurz kommt oder nur ganz kurze Essenszeiten hat, für den kann das super funktionieren. Intermittent Fasting, wo er sowieso ein extrem kurzes Essfenster hat und extrem lange Fastenzeiten, einfach weil es super in seinen Alltag integrierbar ist. Und ein anderer, wie wir, der halt irgendwie, ich sag mal schon, wenn er irgendwie 2 Stunden nichts gegessen hat, übellaunig wird.
Er wird hangry.
Für den funktioniert das halt gar nicht.
Genau, und dass dieses hangry sein könnte auch passieren für Leute, die einfach weniger Kohlenhydrate essen. Ja. Ne? Es muss auch daran ein bisschen orientiert, was man für Trainingsziele hat. Wenn man ganz viel Cardio macht und man ernährt sich super Kohlenhydrat und fettarm, dann hat man einfach keine Energie und man kann auch schlechtes Cardio-Training machen, schlechtes Ausdauertraining machen, vor allem für Langstrecken. Ne? So Langstreckenläufer, sie brauchen halt Kohlenhydrate, ist halt das Brot und Butter.
Genau. Das ist auch, also Kohlenhydrate, der Verzicht auf Kohlenhydrate ist mir persönlich in Diäten immer am Anfang sehr, sehr schwer gefallen. Gerade wenn du halt wirklich eine lange Zeit einfach nur, ich sag mal, wirklich stumpf Muskelaufbau trainiert hast oder Kraftleistung, da brauchst du Kohlenhydrate. Ja. Gar keine Frage. Ja. Wenn du keine Kohlenhydrate, das ist wie das Kerosin, was du einfach auf dem Körper brauchst, um die Leistung abzurufen. Genau. Gerade dann irgendwie machst du ein 5x5 Training, da kommt es eben auf diese 5.
Stark,
genau, wo es einfach auf diese 5 Wiederholungen ankommt, da brauchst du diese Power. Und wenn du dann halt in der ersten Zeit umswitcht und dann anfängst, Kohlenhydrate runterzufahren, dann merkst du richtig im Training so, oh Gott, lass mich mit dem letzten Satz in Ruhe und lass mich mit den letzten 3 Wiederholungen in Ruhe. Genau. Da ist sowieso keine Power mehr da. Und da ist halt auch das Ding, das eine ist dann wirklich, ich sag mal, physisch zu einem gewissen Grad nachvollziehbar.
Ja.
Da fehlt halt gewisse Energie im Tank. Das andere ist halt psychologisch.
Ja.
Auch, das ist halt einfach, du weißt, oh, ich habe heute keine Kohlenhydrate gegessen und du sagst ja automatisch, ich habe keine Kohlenhydrate gegessen, ich habe keine Leistung.
Ja.
Was aber eigentlich Quatsch ist an sich.
An sich ist auch, Also ja, es stimmt, dass der Glykogenspeicher im Muskel ist auch erniedrigt, aber man könnte theoretisch auch noch
die ersten 2-3 Tage oder die erste Woche, wo du dann umswitcht, da sind die Glykogenspeicher in der Muskulatur ja noch zum Bersten voll sich. Ja. Das dauert ja wirklich extrem lang, bis der Körper dann anfängt, wirklich dieses Glykogen aus den Muskeln wirklich komplett aufgebraucht zu haben und dann irgendwann anfängt wirklich, ich sag mal, wenn du dann vielleicht 4 Wochen in einer Low-Carb-Diät bist, wo er dann auch im Training teilweise an die Leberspeicher geht, wirklich die letzte Reserve, die letzte Instanz, wo du dich nach dem Training dann wirklich, ich sag mal, schlecht in Anführungsstrichen fühlst, aber das dauert halt, bis das eigentlich erreicht ist.
Genau, ja, also man hat immer noch Reserven im Leber, wie du sagtest, und nach dem Training ist es meistens, dass es einfach wirklich direkt aus der Leber wieder zurückkommt und dann muss man wirklich nur das aufputschen, aber ja, es ist auch schwierig und deswegen gibt es auch bestimmte Trainingspläne, die auch für bestimmte auch Diäte gemacht sind. Wenn man jetzt unbedingt Kraft aufbauen will, ist es ein bisschen schwieriger auf ein Low-Carb-Diät zu machen, einfach weil ein bisschen von der Kraftstoff wenig ist. Aber ja, wenn man auch Diät machen will, aus zu Abnehmgründe, sollte man auch nicht erwarten, dass zu viel Muskel- oder Kraftaufbau noch dazukommt. Das ist auch
genau, klar. Also das ist dann eher so der Gedanke des Erhaltens. Also man sollte natürlich...
Genau.
Use it or lose it Prinzip und man sollte halt gerade, was das Krafttraining angeht, also sagen wir mal wirklich, gehen wir mal vom normalen Fitnessstudio-Gänger aus, der sich sagt, okay, im Sommer, ich möchte so ein bisschen auf die Strandfigur hinarbeiten, das heißt vielleicht 4 Kilo abnehmen, wobei diese 4 Kilo abnehmen natürlich im Gedankengang sind, so, ich möchte rein Fett irgendwie und überschüssiges Wasser verlieren, kein Gramm Muskulatur, da muss man natürlich trotz der Tatsache, dass man jetzt auf Kohlenhydrate verzichtet, im Training natürlich absolut Vollgas geben, weil du natürlich der Muskulatur zu verstehen geben musst oder dem Körper zu verstehen geben musst, kein Gramm Muskulatur verlieren.
Das wird noch
verlieren.
Benutzt,
das brauchen wir. Ich muss immer noch gegen den Säbelzahntiger kämpfen quasi, komm damit klar, komm mit diesem weniger an Kohlenhydraten klar und erhalte so viel wie möglich an Magermasse und das ist dann halt, das schlaucht im Training.
Genau, also man muss auch nicht so unbedingt auch traurig sein, dass man ein paar Kilo weniger bewegt, also der Muskel weiß auch am Ende nur versagen. Ja. Und wenn man auch die 10 oder 15, 20% Leistung weniger isst, ist auch zu erwarten, wenn man auch kalorienarm isst. Ne?
Und, genau. Und ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch immer wieder in den Gesprächen mit den meisten Klienten hatte, ist halt einfach so dieser Irrglaube, dass oder diese Angst davor, ich mache jetzt Diät und die Leute fangen halt an und dann nach 3 Wochen merken sie, oh, meine Leistung im Training stagniert. Sie können nicht mehr die Gewichte benutzen, die sie vorher benutzt haben. Und das steht außer Frage. Also ich muss dann in Kauf nehmen, dass halt zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich jetzt normalerweise 80 Kilo auf der Bank drücke für, ich meine mal, 10 Wiederholungen oder so, dass dann halt am Ende des Tages irgendwann, wenn ich wirklich in den Tiefen der Low-Carb-Diät zum Beispiel bin, vielleicht nur 8 Wiederholungen rauskomme. Aber trotzdem, wenn ich diesen Weg bis zu Ende gehe, eine Härte in den Körper kriege aufgrund dieses Kohlenhydratverzichts, weil halt auch viel Wasser im Körper verloren geht, das ist im Prinzip, das ist dann dieses Bild, was sich da umdreht. Eigentlich bin ich schwächer, als wenn ich Kohlenhydrate esse und meine Leistung, meine Kraftleistung ist schwächer, also wirklich einfach gemessen an dem, was ich bewege. Aber mein Körperbild wird so hart, wird so definiert, dass dann teilweise Leute auf einen zukommen und sagen, Alter, hast du zugenommen?
Ja,
nein, ich habe nicht zugenommen, ich habe drastisch abgenommen, aber die Muskeldefinition hat so drastisch zugenommen, dass es für die Leute so aussieht, als wenn man zugenommen hätte.
Genau.
Dabei hat man drastisch abgenommen.
Ja, das stimmt. Also wenn man wirklich auch gut Fett abnimmt und das sieht man einfach muskulöser aus, ne? Also man sieht einfach nicht so aufgebläht auf oder einfach so rund. Man sieht wirklich einfach die
härter. Die Konturen werden härter. Das Ding ist halt wirklich, das fängt schon an. Das allererste, was ja aus dem Körper verschwindet, wenn man wirklich mal langzeitig auf Kohlenhydrate verzichtet, ist halt dieses Wasser, was unter der Haut teilweise eingelagert wird.
Genau.
Das ist dann übertrieben gesagt, wird die Haut pergamentartiger, die wird so ein bisschen straffer, dünner, so straffer. Und das sieht dann halt einfach automatisch gleich, denn die Muskeln sind krasser definiert, sag ich mal. Und das sieht dann aus, als wenn man mehr Muskulatur zugenommen hätte. Aber eigentlich hat man im Prinzip nur diesen Wasserfilm weg. Die Konturen werden deutlich sichtbar und dadurch ist der Muskel, der ohnehin schon darunter gut trainiert ist und gut ausdefiniert ist, besser sichtbar.
Genau.
Das ist alles.
Auch wenn er theoretisch auch ein bisschen kleiner
ist. Auch wenn er theoretisch an Volumen abgenommen hat,
genau.
Der Muskelquerschnitt an sich abgenommen hat, und man theoretisch eigentlich auch ein bisschen schwächer geworden ist, sieht man irgendwie trotzdem kräftiger aus.
Ja, das ist wirklich, was man auch beachten muss. Also wirklich nicht so Angst haben, dieser Muskeln, hart verdiente Muskeln zu verdienen. Ne?
Ja.
Genau. Aber eine Sache ist aber wirklich hart klar, ist, dass egal welche Diät man nimmt oder was man für Ziele hat, sollte man die Nahrung, die man zu sich nimmt, aus möglichst gesunden, unverarbeiteten, natürlichen Quellen stammen. Also farbenfrohes Obst und Gemüse, unverarbeitete Kohlenhydrate, fettarme Fleisch- und Molkeerzeugnisse und die gesunde Fette. Grund dafür ist, dass we are not alone. Unser Körper besteht zu 51% aus Fremdkörper-DNA und ein Großteil dieser Fremdkörper lebt in unser Darm. Das ist der sogenannten Darmflora. Heutzutage wird es auch so krass geforscht und tiefer reingegangen, dass es sogar manche nennen das unser zweites Gehirn. Also man kann wirklich sehen, dass dieser Bakterien, die in unser Darm leben, einen bestimmten Einfluss haben auf unser Verhalten, auf unser Essvermögen, was wir essen wollen.
Auch auf den Hormonhaushalt.
Ja, wirklich. Mhm. Also, dass es wirklich dazu kommt, ist, dass es würde sogar spekuliert, dass bestimmte Bakterien Metaboliten sezernieren, die uns zum Bevorzugen bestimmten Lebensmittel führen, um ihren eigenen Überleben zu sichern. Ne? Also sagen, also ich esse nur Essen aus dieser Quelle und das findet diese bestimmten Darmflora in meinem Darm geil und es will weiter davon haben. Es führt es dazu, dass es, in mein Gehirn kommt es dazu mehr, dass mehr davon. Also es steuert wirklich mein Verhalten, mein Essverhalten, was komplett verrückt ist, wenn ich daran denke, dass diese kleine Dinge, Mikrobiota, diese mikroskopische Wesen Einfluss haben auf so ein großes, 75 Kilo Mann haben, ne?
Aber schlussendlich, wie du ja sagst, also das Ding ist ja mit unseren Darmbakterien oder mit der Darmflora, wir leben ja in Symbiose mit denen.
Ja.
Das heißt ja, normalerweise könnte man sagen, oh mein Gott, ich habe Bakterien in meinem Darm, das sind Parasiten und so. Nein, wir profitieren ja auch schlussendlich von denen. Also die stärken ja unser Immunsystem.
Genau.
Die helfen uns bei der Verdauung bestimmter Nahrungsmittel.
Ja, genau. Die fermentieren, genau. Von uns
unverdaulich. Stichwort Alkohol zum Beispiel.
Genau, ja. Und ja, sie verdauen von uns die unverdauliche Nahrungsfaser. Hm. Was auch krass ist, wenn man denkt, so, Ballaststoffe können wir halt nicht verdauen. Hm. Aber sie bauen diese Nahrungsfaser, diese Ballaststoffe in kurzkettige Fettsäure um, die letztendlich auch als Energiesubstrate benutzt werden können, was eigentlich bis zu 10% unserer Energieaufnahme für den Tag Einfluss haben können. Das heißt, wenn ich weniger esse, aber weniger Kalorien esse, aber jetzt umgestellt habe auf fasernfrohes so Gemüse, dann könnte es dazu kommen, dass ich auch einfach mehr Energie habe, weil ich wirklich dazu komme, dass ich mehr Energie zur Verfügung stehen habe, statt dieser einfach so einfacher Zucker, der einfach super schnell weggefressen werden und einfach ja zu nichts bringt. Ne?
Wie viel essen die Darmbakterien ungefähr mit? Also könnte man jetzt sagen, ich sag mal, wenn wir jetzt 100 Gramm eines Lebensmittels zu uns nehmen, wie viel Energie geht prozentual quasi an die Darmbakterien verloren?
Das kann ich nicht genau sagen, da bin ich nicht dazu informiert. Ich weiß jetzt halt so wirklich der Großteil der Darmflora ist erst auch in Dickdarm, also ganz am Ende.
Ja.
Und das sind schon die Sachen, die einfach von uns sehr schwer oder gar nicht abgebaut wurden. Also es ist wirklich eher so dieser Nahrungsfasern oder allgemein diese Sachen, was wir vorhin erwähnt haben, die einfach wir nicht da genug Enzyme davon haben, um das selbst abzubauen. Das kennt man eigentlich auch von der Fall von der Laktoseintoleranz. Ja. Also Leute, die keine Laktose selbst abbauen können, dann geht es einfach durch und dann kommt es dazu, dass diese Darmbakterien diese Laktose abbauen. Und diese Darmbakterien, sie lieben Laktose, ne? Und dadurch vermehren sie sich und dadurch kommt es auch zu einer großen Produktion von Methan und dadurch kommt es auch zu diesem Blähbauch und unangenehmes Gefühl im Bauch. Und ja, deswegen muss man auch aufpassen, was man isst und genau gucken, was vertrage ich und was nicht. Und weil ich auch schon gesagt habe, dass die Darmflora von unserer Nahrung sich ernährt, bedeutet das, dass wir auch Einfluss daran haben können, was für eine Zusammensetzung wir haben. Wenn ich richtig die ganze Zeit nur schlecht esse, gibt es viele Studien, die zeigen, dass es wirklich Leute mit bestimmten, in Anführungsstrichen, schlechten Darmbakterien haben. Ja. Und dadurch sind sie auch, man sieht auch diese ganz dicke adipose Leute, die sind auch geistlich geht es denen nicht gut, weil diese Darmbakterien, die sind auch dafür verantwortlich, zum Beispiel manche körperessentiellen Vitamine zu bauen und Botenstoffen, die einfach, die produzieren diese und helfen bei der Resorption von bestimmten Vitaminen. Da kommt man einfach zu einem mangelhafte Resorption von Vitaminen oder mangelhafte Produktion von Botenstoffen, was einfach dazu führt, dass man ja depressiver wird oder einfach schlapper wird. Ne?
Ja, ja.
Und da muss man auch wirklich aufpassen.
Aber ist das dann wirklich so, dass quasi da schlechte Darmbakterien sind oder ist es einfach ein Ungleichgewicht? Also die Bakterienzusammensetzung in unserem Darm ist quasi immer gleich. Also es gibt meinetwegen Bakterium A, B, C, D und dann ist es halt wirklich dieses Gleichgewicht, was zwischen den einzelnen Bakterien stimmen muss.
Es ist eine große Kultur, die schlecht ist. Also
wirklich,
man kann wirklich, also es ist einen kompletten anderen, das stimmt, das ist wirklich, es ist ein bestimmtes Gleichgewicht, aber die Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, führen dazu, dass wir in bestimmten Kultur an verschiedene Arten von Bakterien haben. Und es wirklich gibt so schlechte Kulturen und gute Kulturen.
Ah, okay.
Und wirklich, es gibt Leute die einfach auch genetisch bedingt sind, eine relativ schlechte Bakterium aufzubauen. Und das kann man auch, das ist wirklich so eine Art von Krankheiten, die auch mit verschiedenen Wege auch behandelt werden können. Aber gute Nachrichten sind es, dass wirklich in relativ kurzer Zeit von einer Diätumstellung können wir auch unser Darmflora auch ändern. Also wenn ich wirklich jetzt meine Diät umändere und dann wird auch dieser Darmbakterium auch geändert. Es kommt so wirklich so eine Bildung die schlechten oder die anderen, die was davor war, die sterben alle relativ schnell ab. Also ich glaube, Bakterien haben nicht so lange Lebenszeit, ne? Sie sterben schnell ab und dann baut sich einfach ein neues, gesunderes. Deswegen hört man auch ganz oft, dass Leute, die sich jetzt eher pflanzlich oder vegan, vegetarisch essen, auf einmal geht's denen so gut.
Ja.
Weil die haben jetzt einfach einen komplett neuen Darmbakterium gebildet im Magen, im Darm, dass es einfach viel besser geht. Also würden auch so, manche Studien haben auch gezeigt, dass Leute, die ganz, ganz viel Fleisch essen, haben eine erhöhte Anzahl an Bakterium im Magen, die Galle-resistent sind. Ne? Ja, Galle ist halt eine Säure im Magen, das, im Darm, Entschuldigung, die hilft bei der
Fettverstoffwechsel.
Genau, Fettverstoffwechsel. Ne? Und wenn wir eine große Kultur haben von galleresistenten Bakterien im Darm haben, dann kann es viel schneller dazu kommen, dass wir einfach Entzündungswerten haben, also höhere Entzündungswerten im Darm haben, das einfach langzeitige Wirkung haben von Krebsentwicklung. Also man sieht auch, dass Leute, die wirklich zu viel verarbeitetes Fleisch und schlechtes Fleisch und zu viel Fleisch an sich essen, sie haben einfach in der Regel eine erhöhte Inzidenz von Darmkrebs, also Dickdarmkrebs oder allgemein Darmkrebs. Also man muss wirklich da aufpassen, was man isst und gucken, dass es auch für uns gut tut und nicht nur, nicht nur wie ich im Spiegel aussehe, sondern auch wie ich mich fühle. Also das ist ganz wichtig, auch aufzupassen, ne?
Also quasi, dass man auch, ich sag mal, in der Diät muss man schon darauf achten, dass selbst wenn ich Kohlenhydrate und die Fette zu einem gewissen Grad runterfahre, umso hochwertiger, also qualitativ hochwertiger müssen dann die Kohlenhydrate und die Fette, die ich in kleinerer Menge zu mir nehme, sein.
Genau,
Dass ich da im Prinzip noch mehr drauf achte, weil dann, wenn ich schon weniger davon esse, dann muss das wirklich auf den Punkt sein von der
Qualität. Genau, und dann geht's auch, auch wenn man Diät führt, man leidet auch nicht so, ne? Also man fühlt sich auch immer noch, obwohl man in so eine kleinere Kaloriendefizit ist, dann geht's mir immer noch gut. Also ich fühle mich immer noch energiereich, ne, sozusagen. Also ich kann mich auch noch bewegen.
Also jetzt haben wir natürlich unglaublich viel über Diät gesprochen im Hinblick auf, ich will abnehmen, weil das ist ja das, was den meisten dann im Kopf rumschwirrt. Also wenn man von Diät spricht, dann ist ja immer Kalorienreduktion irgendwie so in den Köpfen drin. Aber Diät heißt ja im Prinzip nichts anderes als eine bestimmte Art und Weise, sich zu ernähren. Ja. Jetzt geht's ja auch quasi vice versa, genau in die andere Richtung. Wie müsste eigentlich eine Diät aussehen, wenn ich zunehmen will? Also jetzt kommt zum Beispiel, wird bei dir auch schon gewesen sein, ein Klient, der sagt so, wie wir vorhin gesagt haben, ich bin Hardgainer und mir fällt es total schwer, irgendwie zuzunehmen und ich möchte gerne aber Muskel aufbauen, 3-4 Kilo aus meinetwegen nur ästhetischen Gründen.
Ja.
Wie geht man so eine Sache eigentlich ran?
Ja, also eigentlich genau, also die Zusammensetzung der Nahrung wird gleich sein. Das Einzige, was sich ändert, wird die Menge, also die Häufigkeit, wie oft man isst am Tag, falls es dazu kommt, dass ich, keine Ahnung, es ist ganz viele schwer, so 1000 Kalorien auf einmal zu essen, ne? Also nur die Menge wird sich ändern. Also die Qualität sollte gleich bleiben, es sollte immer noch gesunde Nahrungsmittel sein, weil ja klar, man könnte auch so Hardgainer sein und sagen, ich will zunehmen und dann isst man auch nur die ganze Zeit schlechtes Essen, aber es wird einfach super schlecht davon. Also vor allem, ich merke, wenn ich zum Beispiel zu viel schlechtes Essen, ganz viele tierische, ungesunde Fette, wird mir einfach unwohl.
Stichwort Döner?
Ja, genau, ein Döner, ne? Also wirklich, ich liebe Döner essen, es ist super lecker, aber ja, es ist einfach, man geht's mir einfach am Tag danach, fühle ich mich ein Schlapper. Also ich kann wirklich merken, wie gut meine Nahrung war am Tag davor, also wie gut mein Training ist an dem Tag im Vergleich zu was ich am Tag davor gegessen habe.
Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das Ding ist ja, die meisten Leute oder was ich oft mitbekomme ist, dass dann die Frage gestellt wird, was muss ich eigentlich vorm Training essen?
So. Ja.
Und ich glaube, das rührt daher, dass bei den Leuten im Kopf ist, das, was sie meinetwegen eine Stunde oder 2 Stunden oder 3 Stunden vorm Training essen, dann das ist, was sie verstoffwechseln in diesem Training. Aber eigentlich, wie du sagst, ist es ja so, das, was ich einen Tag vorher gegessen habe, ist dann das, was ich als Energie beziehe in dem Training auf den darauffolgenden Tag.
Fast so 8 Stunden, ne? Also wir sagen, also ich trainiere lieber morgens, ne? Deswegen sage ich das als am Tag davor gegessen. Aber wirklich, wenn jemand, also es könnte auch darum gehen, was man an dem Tag auch gegessen hat, wenn man spät abends trainieren geht. Also ich finde, mir ist doch nicht passiert, wenn ich nach dem Döner einfach auch Lust hatte, trainieren zu gehen.
Weißt du, so. Mit Sicherheit nicht, das liegt wie ein Stein im Magen.
Ja,
genau. Ist ja auch so fettig, deswegen dauert es ja auch länger, also die Darmverweildauer ist wesentlich länger.
Genau, oder so wenn du richtig fettiger, so Fettuccine Alfredo, ne? Probier mal danach laufen zu gehen, ne? Da kotzt du einfach
voll, das
geht gar nicht. Genau, deswegen muss man wirklich aufpassen, was man isst und einfach, wenn man abnehmen oder zunehmen will, ist wirklich, wirklich die einzige Unterschiede werden nur die Menge, also die Menge an Kalorien, das Volumen am Essen, aber wie gesagt, also gute, gesunde Quellen, farbenfrohes Obst und Gemüse ist wirklich das Number One für die Darmflora auch.
Okay. Ja, wir sind bei einer halben Stunde angekommen. Ich würde sagen, das reicht für heute.
Ja, hoffentlich hat euch diesen Podcast von heute gefallen und ihr habt noch ein bisschen was gelernt.
Genau. Und wir hören uns wieder.
Jo, ciao.